Dankeschön. Licht und Leben gehört zusammen. Ohne Licht gibt es kein Leben auf diesem Planeten Erde. So, wir brauchen Licht, wir sind Kinder des Lichtes. In Dunkelheit, da kommt man nicht zurecht. Und wir sollen wandeln wie Kinder des Lichts. Mein Thema heute ist, Jesus ist unser Herr. Jesus ist unser König. Ich spreche den ganzen Monat August, so Gott Gnade schenkt und ja, über meinen Heiland. Ich bin verliebt in Jesus, ich bin begeistert von Jesus, ich bin erfüllt von Jesus, ich liebe Jesus. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin verliebt in Jesus. Praise Gott. Er ist mein Herr. Nicht nur, dass ich sage, Herr Jesus, nein, er ist wirklich mein Herr. Er bestimmt mein Leben, er bestimmt meinen Werdegang, er bestimmt meine Entwicklung, er bestimmt mein Denken, er bestimmt mein Benehmen. Was würde Jesus tun? Diese Frage stelle ich immer wieder. Er ist mein Herr. Nicht nur, dass ich an einen Herrgott glaube. Nein, er ist wirklich der Herr meines Lebens und ich möchte von ihm sprechen. Jesus ist Herr. Was die Sonne ist, der kann nur selbst beschreiben, was die Sonne wirklich ist. Wir müssen die Sonne entdecken. Wir müssen in die Sonne gehen, mal rausgehen und mal die Sonne genießen. Und wenn du Jesus finden und Jesus genießen möchtest, musst du ihm begegnen, vor ihm treten und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Segne mich, füll mich, stärke mich, berühre mich. Wir müssen uns ihm stellen. So auch Jesus. Jesus kann nur etwas an uns wirken, wenn wir in seine Gegenwart hineingehen. Aber natürlich, wenn du dich im Keller versteckst, du wirst von Sonne nichts bekommen. Da wirst du blass bleiben und so weiter. Kannst du vielleicht noch in Bräunungsstudio gehen, aber mehr nicht. Die Sonne will dich küssen. Die Sonne will dich lieben. Und deshalb auch Jesus will dich küssen. Der Herr Jesus will dich lieben. Heute wollen wir die Persönlichkeit Jesu betrachten. Jesus hatte die göttliche Natur. Wir haben die Tage auch die menschliche Natur betrachtet. Jesus war ganz Mensch, vollkommen in allen Zügen. Er wurde an Gebärden erfunden wie ein Mensch. Aber heute will ich die göttliche Seite meines Heilands betrachten. Jesus, was er wirklich ist, was er wirklich kann und was er alles gewesen ist und was er alles sein wird, darüber will ich sprechen. Alles, was wir auf diesem Planeten Erde sehen, ist alles durch Jesus geschaffen worden. Wenn Jesus nicht gegeben hätte, bitte halte dich fest, gäbe es keinen Strauch, gäbe es keinen Schmetterling, gäbe es keinen Käfer, dann wären wir genauso wie der Mond, so ein kahler Felsen. Oder wie Mars und Jupiter. Ja, da gibt es vielleicht Wasser, aber gibt es dort auch Leben? Und wenn Jesus nicht gäbe, wir wären gar nicht hin und her. Denn alles, was geschaffen ist, jeder Mensch, ist ein Abbild der Herrlichkeit Gottes und nur wegen Jesus. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles, was wir haben und was wir sind, ist durch Jesus Christus gemacht worden. Wegen Jesus, weil er sich bereit erklärt hat, Vater, ich gehe auf diese Welt, ich werde die Menschheit erlösen, du kannst machen, was du willst, ich werde sie befreien. Kann der Teufel wüten, so viel er will, ich werde das Werk vollenden. Und er hat es vollendet auf Golgatha. Mit der Persönlichkeit Jesu. Deshalb möchte ich sie betrachten. Gäbe es Jesus nicht, gäbe es diese Welt, wie wir sie kennen, auch nicht. Und gäbe es auch keine Menschen, so wie wir sie kennen. Auch die bösen Menschen. Auch für die bösen Menschen ist Jesus gestorben. Und gerade für die Bösen, um sie zu erlösen. Und gibt's nur, weil Jesus gegeben hat. Er ist das Ebenbild des Allmächtigen, des lebendigen Gottes. Und so weiter. Und deshalb brauchst du gar keine weiteren Erklärungen mehr. Eigentlich weißt du jetzt genug. Wenn Jesus da ist, wenn Jesus existiert, existiere ich auch. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus Christus. Auf diese Welt zu kommen und so weiter, das war Jesu Auftrag, die Menschen zu erlösen, das Ebenbild Gottes zu vollenden. Gott hat den Menschen geformt aus den Stoffen dieser Welt, aus Lehm, so sagt uns die Überlieferung. Und so weiter. Aber nur wegen Jesus. Nur wegen Jesus. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und folgende Verse. Da heißt es, so schreibt der Apostel Paulus, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung. Und er selbst ist schon längst vorher existiert. Er ist da. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das ganze Sonnensystem, die ganze Milchstraße ist nur wegen Jesus geschaffen worden. Nicht irgendwie, nur weil der liebe Gott gute Laune hatte. Nein, nur wegen Jesus. Nur wegen Jesus. Und da heißt es, alles Sichtbare und Unsichtbare, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, die sind nur durch ihn geworden. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet und schließlich wird alles zum Ziel gebracht durch ihn. Denn Christus war vor allen anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Hör ihm gut zu. Von wegen Evolution, vergiss den ganzen Schmarrn. Das hat ja alles sich von selbst entwickelt. Nein, nur wegen Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde, das gilt im geistlichen Bereich. Er ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Und wir sind seine Glieder. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der von den Toten in ein unvergängliches Leben auferstand. So sollte es in jeder Hinsicht er als Erster und an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde und unter der Erde auch, würde ich noch dazu fügen, ist durch ihn einfach geschaffen, damit alles mit Gott versöhnt wird. Jesus ist der Ursprung aller Dinge. Halleluja, praise dem Herrn. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der in diese Welt kam und uns Leben und volles Genüge gebracht hat. Und wer dich kennt, Herr Jesus, der ist der Gesegnete Gottes. Lob und Dank. Ich lese weiter und denke weiter hier über Jesus nach. Darum hat er sich auch benommen wie ein Herr. Ja, wegen mir ist alles da. Du wärst gar nicht hier, wenn ich nicht da wäre. Der Jude wäre nicht hier, der Deutsche wäre nicht hier, der Amerikaner wäre nicht hier, wenn nicht Jesus gäbe. Und ja, Moslems wären nicht hier, die Heiden wären nicht hier, wenn es Jesus nicht gäbe. Er ist für die Menschen gekommen. Ich sage sogar, für jede Mücke und jedes Würmlein und jedes Blümlein. Er ist für das alles, was irgendwo existiert, ist deswegen hier in diese Welt gekommen. Sonst wäre unser Planet kahl. Nur noch Materie, nur noch irgendwie Stein und Mineral. Ohne ihn wäre die Erde ein toter Planet, eine Steinwüste, mehr nicht. Er ist der Herr, Halleluja. Und von ihm möchte ich sprechen, ich bin von ihm begeistert. Er beruft die Menschen wie ein Herr. Johannes, Petrus, Paulus, komm, folge mir nach, diene mir. Und er gebraucht die Menschen zu seinem Zweck. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat einen Zweck. Auch der Idiot hat einen Zweck von Gott, einen Plan von Gott. Der Verrückte, verstehst du? Auch der muss einen Auftrag erfüllen. Du sagst ja, aber mit denen kann man nichts anfangen. Und doch, die Welt würde gar nicht existieren ohne Jesus. Jesus hat die Kranken angenommen, Jesus hat die Mühseligen sich angenommen, Jesus hat die Reichen sich angenommen, die Armen sich angenommen. Er hat sich um alle Menschen gekümmert, als er hier auf dieser Erde war. Er bestimmt, wie und was passiert. Er bestimmt die Elemente. Denk nur, als die Jünger über den See Genezareth fuhren, Wind, sei still. Und plötzlich beruhigt sich der Wind. Ja. Und da ist Petrus in Not. Die wollen Kirchensteuer von ihm haben, die armen Juden. Und so weiter für den Tempel, die Tempelsteuer. Jeder sollte da eine Tempelsteuer bezahlen. Und dann sagt Jesus, kein Problem. Kein Problem für mich. Petrus nimmt einen Angelhaken, nimmt einen Wurm und schmeißt es in den See Genezareth und plötzlich den Fisch, den du rausziehst, macht ihm das Maul auf. Da ist der Groschen drin, ein Denar, verstehst du, aus der Zeit der Makkabäer und bezahlt ihm die Kirchensteuer. Du siehst, der Herr sorgt auf wunderbare Art und Weise, der kann aus nichts was machen. Nimmt 5 Brote und 2 Fische und er verteilte und Massen werden satt. Mindestens 15.000 Menschen wurden satt. Oder als der Herr Jesus morgens da am See Tiberias steht, da kommen sie nach Hause mit leeren Netzen, kein Fischlein im Netz, dann sagt Jesus zu den Jüngern, ja, habt ihr keinen Fisch gefangen? Fahrt nochmal raus jetzt um die Mittagszeit und macht einen großen Fang. Und du siehst plötzlich, die ganzen Fische aus dem See Genezareth kommen auf einen Haufen zusammen und die werfen ihr Netz aus und bringen 150 Fische zusammen, sodass sie sogar kaum vorwärts gekommen sind. Jesus ist ein Wunderwirker. Er ist Herr aller Dinge. Und wenn du das begreifst, was ich dir heute Morgen verkündige und predige, wenn du das kapierst, wenn es in deinem Hirn das reinleuchtet, wenn du sagst, aha, dann hast du gar keine Probleme in deinem Leben. Mein Jesus kann alles. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde und egal wo, in meiner Familie, in deiner Sippe. Er hat alle Macht. Macht liegt in Jesu Händen, singen wir in einem Lied. Und das Wunder ist da, er ist Herr, er ist Herr. Wir dürfen die Grenzen unserer Erkenntnis nicht ohne weiteres überschreiten, aber er kann das. Er kann aus Wasser Wein machen. Stell dir mal sowas vor. Das, was Jahre, Monate braucht, das macht er mit einem Klacks. Er überspringt den ganzen Reifungsprozess von Wein, von der, vom Kernchen, wo man in der Erde liegt, dann, wo dieser Weinstock dann wächst und die Weinreben und so weiter und dann der Wein produziert wird und gegärt und so weiter. Das macht er in ein paar Sekunden. Der Herr kann das. Der Herr kann Sekundenwunder wirken, Instantwunder wirken. Du musst ihm nur was zutrauen. Unser Horizont ist so begrenzt und befristet. Wir sehen nur, was vor Augen ist, was gerade unser Leben betrifft. Aber Jesus ist unbegrenzt, unendlich und ewig, unerschöpflich, unveränderlich. Das ist Jesus. Wie schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes? Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit immer derselbe. Obwohl er sich verändert hat, als er hier auf dieser Erde war, obwohl er ja in dieser vorher existierenden Zeit war, er war immer derselbe, hat sich nicht verändert. In keiner Form, in keiner Art und Weise. Und Jesus ist hier und lässt sich nicht von Menschen beurteilen. Ich bin Herr. Den Herrn Müller kannst du beurteilen, den Herrn Meier auch und den Herrn Matthäus auch. Aber den Herrn Jesus kannst du nicht ausschöpfen und beschreiben, wie ist der Herr. Wunderbar, herrlich, unfassbar, unbegreiflich. Wie hat Jesus gelebt und geredet? Wie verlief sein Leben in der Öffentlichkeit? Wir wissen nur ein paar Kleinigkeiten, nur kleine Stichworte. Wie haben die Jünger Jesus erlebt als den Herrn? Du bist Herr, singen wir in einem Chorus. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn, hör mir gut zu, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde, weil sie den Herrn nicht kennen, sie sind krank und krepieren. Ja, ganz einfach, die erkennen den Herrn nicht. Lass doch den Herrn Jesus an dein Problem ran. Lass ihn Doktor sein. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Vor allem, wenn du länger Kind Gottes bist, mit dem Heiland gehst, eigentlich sollten Christen nicht krank sein. Der Teufel macht uns krank. Die Sünde macht uns krank. Der Unglaube macht uns krank. Der Zweifel macht uns krank. Das negative Denken macht uns krank. Aber der Herr will uns gesund machen. Die Israeliten, 40 Jahre, stell mal vor, die haben kein Rotes Kreuz gebraucht, keine erste Hilfe gebraucht. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Nicht einmal die Schuhe haben sie durchgewetzt. Und die Kleider. Da gab es weit und breit keinen Schuster und keine Schneiderei. Stell dir mal vor. Und sie sind 40 Jahre mit Manna versorgt worden. Das war der Herr. Und mit Wasser und mit allem, was sie nötig hatten. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Ein Problem. Wir werden nachher Abendmahl miteinander feiern. Und da beim Abendmahl ist eine ganz starke und wichtige Botschaft. Weil viele den Herrn, den Leib des Herrn nicht anerkennen oder nicht sehen und nicht verstehen, dass er das Haupt ist und wir die Glieder sind, wenn die Christen sich untereinander nicht verstehen. Deshalb sind viele schwach, deshalb sind viele krank, deshalb sind viele gebrechlich, deshalb sind schon manche sogar geistlich gestorben, obwohl sie noch existieren. Sie vegetieren nur. Ja, nur weil sie den Herrn nicht erkennen, aus Mangel an Erkenntnis, geht das Volk Gottes zugrunde. Wenn man Jesus nicht richtig kennt, nicht richtig versteht, geht man nicht vorwärts, macht man keine Fortschritte, entwickelt man sich nicht richtig und man bleibt krank. Und der Herr möchte nicht, dass du dahin siehst. Das ist nicht der Wille Gottes. Manche Christen denken, ja, wir müssen leiden, durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Mag sein. Aber Gott will dir Kraft geben, dass du deine Trübsal ertragen kannst, dass du deine Trübsal abschütteln kannst, dass du der Trübsal widerstehen kannst. Wir rühmen uns der Trübsal, das sagt der Apostel Paulus. Weil man Jesus nicht richtig kennt, bleibt man geistig behindert und humpelt dahin. Da haben wir verblendet, verkümmert und unvollkommen. Ja, ich brauche den Herrn Jesus. Und dann brauche ich Versammlungen, wo die Wände wackeln. Nein, du brauchst keine Versammlung, wo die Wände wackeln. Du musst nur einfach auf den Herrn schauen. Der Herr weiß alles. Habe ich gestern noch gesprochen. Der Herr kennt alles. Der Herr versteht alles. Der Herr weiß, was in mir drin vorgeht und passiert. Der weiß alles. Wie war der Herr Jesus in den dunklen Stunden? Ja, er hat alles durchgemacht, damit er mit dir und mit mir durchfühlen kann, mitfühlen kann. Er hat gekämpft im Garten Gethsemane, in Matthäus 26, Vers 38. Er rang, ja, um sein Leben. Und er sagte den Jüngern, ich zerbreche unter der Last. Ich zerbreche. Er hat nicht zerbrochen, aber er sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last der Sünde, der Schuld und so weiter. Wir zerbrechen auch manchmal beinahe. Aber Lob und Dank, der Herr bleibt bei uns. Und der Herr stärkt uns. In der dunkelsten Stunde kommt der Herr Jesus uns immer wieder entgegen. Er ist der Herr der Situation. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Auf Menschen kannst du dich nicht verlassen. In aller Liebe. Selbst wenn sie noch die liebsten Menschen sind, die zerbrechen in kritischen Momenten. Aber der Herr Jesus bleibt treu. Halleluja. Jesus, er war ohne Sünde. Er machte keinen Fehler. Das war Jesus. Er hat nichts hinterher korrigiert und sagt, ich muss mal das richtig stellen, wie das genau war. Nein, er musste das alles nicht. Seine Jünger predigten den sündlosen Jesus Christus, den sündlosen Herrn. Jesus war ohne Sünde, ohne Fehler. Und ich darf dir heute Morgen sagen, Jesus macht keine Fehler, auch wenn du denkst, das ist ein Fehler, dass er mich als Frau geschaffen hat oder mich als Mann gemacht hat oder als Arbeiter oder ja, was weiß ich. Als armen Tropf irgendwo in Afrika oder hier in Deutschland, irgendwo als Sozialhilfeempfänger, Rentner. Nein, Gott macht keine Fehler. Er weiß, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Warum und weshalb? Ich habe keine Ahnung, aber er arbeitet an uns. So. Und die Apostel predigten den sündlosen Herrn, den fehlerfreien Herrn. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, von keinem Fehler wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Warum du und ich Schwierigkeiten haben, soll ich dir die Wahrheit sagen? Weil wir nicht perfekt sind. Bei uns müssen die Fehler abgeschüttelt werden, abgeklopft werden, ausgebrannt werden, ausgeräuchert werden. Wir haben Mangel. Ja, und die Apostel, die waren seine Zeitzeugen, die haben bezeugt seine Heiligkeit. Hier der Petrus, und man hätte damals die Leute fragen können, denn als die Briefe geschrieben worden sind, das Evangelium geschrieben worden ist, gab es noch die Zeitzeugen, die Zeitzeugen befragen, die dabei waren. Hier 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, liebe Leute, da auch Christus gelitten hat und für euch ein Vorbild zurückgelassen hat, dass ihr ja dem Vorbild nachfolgen sollt, in seine Fußstapfen gehen solltet. Er, der keine Sünde getan hat, also dieser sündlose, fehlerlose Herr und so weiter, der Meister, der alles versteht, der alles kennt und in dessen Mund auch kein Betrug stattfand, keine Heuchelei, keine Doppelzüngigkeit. Und der, als er geschmäht wurde, hat der Schmähung nicht erwidert. Ich muss vorstellen, das war Jesus. Der hat nicht gleich das Maul aufgerissen und gesagt, ich sag dir, pass auf, fällst bald tot um. Der hätte sagen können. Und die Leute wären tot umgefallen. Aber er hat nicht geschmäht, hat nicht geflucht. Er drohte nicht, als er litt. Und wie viele Christen drohen, Gott, wenn ich einmal bei dir im Himmel bin, will ich dich zur Rechenschaft ziehen. Warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du mein Kind weggenommen? Warum hast du meinen Mann weggenommen? Warum hast du meine Frau weggenommen? Warum hast du mir die Arbeit weggenommen? Ja. Er drohte nicht, als er litt. Und so, und wir drohen manchmal. Also, wenn du mir nicht meine Gebete erhörst, schmeiß ich alles hin und hau ab. Und das sind, guck mal, viele Leute sind abgehauen, weil Gott nicht ihre Gebete erhört hat. Nicht sofort so geheilt hat, wie er sie sich gewünscht haben. Nicht sofort gleich im Lottogewinn einen Sechser gegeben hat. Er drohte nicht. Als man ihm drohte oder ihn beleidigte. Er hat das alles Gott anheimgestellt. Er, der Gerechte, der alles gerecht richtet und so weiter. Er hat die Sünde sogar auf sich genommen, das Übel auf sich genommen und auf das Kreuz hinaufgetragen und so weiter und ist gestorben für unsere Gerechtigkeit. Er ist Herr. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden, schreibt der Petrus hier. Denn ihr wart einst wie irrende Schafe, aber jetzt seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jetzt ist was passiert. Von Jesus sollst du es lernen. Wie man siegt, wie man lebt, wie man überwindet. In 1. Johannes, auch ein Zeitzeuge, er schreibt hier Kapitel 3, Vers 5 im ersten Brief. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Die Sünde wurde ihm aufgeladen. Er wurde mit Sünde belastet. Ich zerbreche fast, hat er gesagt. Aber in ihm war keine Sünde. Er war ohne Fehler. Er war perfekt. Halleluja. Die Urgemeinde glaubte an diesen Befund der Evangelisten, der Schreiber der Briefe. Und darum ging es ihnen auch gut. Wenn wir das glauben, dass Jesus perfekt ist, vollkommen ist, dass er keinen Fehler macht, dann geht es uns gut. Aber sobald die Leute anfangen zu kritisieren, zu nörgeln oder was weiß ich, ja, ihre eigene Erklärung zu suchen, warum lässt Gott das zu und so weiter, und mit Gott murren und motzen oder was auch immer es sein mag, sich aufregen, wie die Israeliten, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten, wer wird nur dort geblieben, wir hätten noch Brot die Fülle, verstehst du? Aber sie wussten, sie haben nicht dran gedacht, dass Gott nicht Gedanken des Leides oder sonst was hat, er wollte das Beste für die Kinder Israel damals, deshalb hat er sie rausgeführt. Aber die dachten, wir wollen wieder zurück. Dort haben wir noch Fisch gehabt, kostenlos und Knoblauch. Ja. Und wenn wir anfangen zu murren, geht es uns immer noch dreckiger. Schau die Israeliten an. Schau die 40 Jahre in der Wüste. Jedes Mal, wenn sie gemurrt haben, ging es ihnen immer noch dreckiger, noch schwieriger. Deshalb, Jesus hat nicht gescholten, als er gescholten wurde. Er hat nicht zurückgeschlagen, hat sich nicht gewehrt. Er war ganz still. Dass der Petrus sagt, so einen Menschen kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, das ist nicht mein Jesus, so kenne ich Jesus nicht. So, die Urgemeinde glaubte an den perfekten Herrn Jesus Christus, an den Jesus, gar nichts auszusetzen. Er kannte keinen Mangel, keine Schwäche, kannte keine Probleme. Er hat alles im Griff, alles in Kontrolle. Die Urgemeinde, ja, die glaubte ganz fest an den auferstandenen Jesus Christus und er ist Herr über Leben und über Tod, über Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Er ist Herr über das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist Herr. Und sie haben an ihm keine Narben gesehen. Manche glauben ja, die Wunden Jesu, die hat er heute noch. Nein, Jesus hat keine Narben. Der hat nur dem Thomas gezeigt, damit er glaubt. Ich kann Jesus nicht vorstellen mit Nägelmale oder Dornenkrone, durchbrochene Seite, durchgestochene Seite. Nein, so kann ich mir Jesus nicht vorstellen. Er ist vollkommen, Halleluja. Er sitzt der Majestät Gottes an der rechten Seite. Weißt du, was Jesus ist? Er ist vollkommen. Heute Morgen ist vollkommen. Keine Narben, kein Geruch des Todes, keine Verwesung. Nichts von diesem früheren irdischen, jüdischen Leben. Nichts mehr da. In aller Liebe. Genauso wie bei diesen drei Männern im Feuerofen. Die wurden reingeworfen, gebunden, gefesselt. Und als sie aus dem Ofen rauskamen, die waren frei von den Fesseln. Nicht einmal der Geruch des Feuers an ihnen zu riechen. Und so ist auch mit Jesus. Nicht einmal der Geruch des Todes vom Grab. Die Leichentücher, die liegen ganz schön zusammengelegt. Nicht wild durcheinander, dass er gekämpft hätte. Ich muss raus hier aus diesem Grab. Jesus hat nicht gekämpft. Die Engel haben für ihn gearbeitet. Und er ist nicht hier, er ist auferstanden. Keine wehmütige Erinnerung, kein Schmerz. Das ist Jesus. Und an diesen Jesus wende ich mich. Er ist mein Herr. Er versteht mich. Er hat alles durchgemacht. Er weiß, wie das ist und wie man sich fühlt. Der Auferstandene hat nichts vermisst in der Herrlichkeit, vermisst heute nichts. Dem geht's blendend. Er vermisst keinen einzigen Juden. Ich sage das ganz bewusst. Die haben ihm zugesetzt, diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, diese hohen Priester. Er vermisst Jerusalem nicht. Jerusalem, Jerusalem. Der hat über Jerusalem geweint. Der vermisst es nicht mehr. Den Tempel. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Das hat er gepredigt. Außer seine Jünger. Halleluja. Denen ist er gleich nachgegangen. Und das ist mein Herr. Der Herr geht seinen Jüngern nach. Die Gottlosen können springen und hüpfen und tanzen und machen, was sie wollen. Die, die er geliebt hat, denen ist er nachgegangen bis zum Schluss. Und Geschwister, genau so ist es, wenn wir in der Ewigkeit leben. Das, was wir lieben, ist geblieben und das bleibt in alle Ewigkeit. Und die anderen kannst du alles vergessen, abschreiben. Und die Liebe ist das Größte von allem. Die Liebe bleibt. Und deshalb, die Frage ist, was liebst du? Oh, ich liebe Jesus. Ja, ich liebe Jesus. So haben wir als Jesus-Bibel gesungen. Ja, ich liebe Jesus. Liebst du Jesus? Und das wird dir bleiben. Alles andere kannst du vergessen. Du kannst deinen Mann vergessen, deine Frau vergessen, dein Geschäft vergessen, dein Geld vergessen, dein Haus vergessen, dein Auto vergessen. Du kannst alles vergessen, dein Hobbys vergessen. Oh, ich liebe Jesus. Ja, ich liebe ihn. Er ist Herr. Und genauso, er liebt dich, weil du ihn liebst. Wir sind ja Verliebte. Und Verliebte bleiben sogar übers Grab zusammen. Ich trage Jesus im Herzen. Lob und Dank. Er hat die Jünger aufgesucht und die Gottlosen, ja, die sind ihm wurscht gewesen. Lass, wenn sie wollen, sie können kommen, die Tür ist offen. Ja. Und er hat diesen Gottlosen guten Tag, nicht einmal guten Tag gesagt. Er ist weitergezogen. Der Auferstandene hat keinen Mangel, er vermisst nichts und ihm fehlt auch nichts. Jesus ist Herr. Jesus interessierte sich nicht für die Schwachheiten seiner Jünger. Petrus, hast du mich lieb? Denk an diese Geschichte. Hat sich nicht interessiert, dass er ihn verleugnet hat, dass er ihn verraten hat, dass er Jesus verkauft hat. Auch wenn der Judas zu Jesus gekommen wäre und er sich nicht aufgehängt hat. Manche sind viel zu schnell, sich mit dem Aufhängen oder das Erschießen oder sich umzubringen. Warte mal ab. Versteht? Hätte sich der Judas nicht umgebracht, der Herr Jesus wäre zum Judas gekommen und er hat gesagt, Judas, ich liebe dich. Du hast mich gefördert. Ich wäre niemals der Heiland der Welt geworden, wenn du mich nicht ausgeliefert hättest da und gezeigt hast, wer ich bin und mich verraten hättest. Denn sonst frage ich mich immer wieder, Judas, was hast du eigentlich verraten? Dass die Leute nicht gewusst hätten. Jesus war ja öffentlich, tagtäglich war öffentlich im Tempel, hat auf dem Marktplatz gelehrt, auf der Straße war er zu sehen und so weiter. Und man hat Jesus sehen können und verhaften können, aber die Leute waren zu feige dazu. Die haben Angst gehabt, der könnte sagen, ich bin's, dann würden sie tot umfallen. So wie diese Kriegsknechte und die Judenknechte. Ja, Jesus, ihm fehlte nichts. Aber die Schwachheiten der Jünger, die hat er vergessen, übersehen, die hat er nicht nachgetragen. Obwohl die Apostel Schwachheiten hatten. Die Apostel waren schwach. Die waren keine Herkules, keine Riesen, keine geistigen Helden. Ich lese Galater Kapitel 2, steht sogar in der Bibel, ein Fehler von Petrus. Petrus war ein Waschlappen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das, was du auch manchmal bist. Ich habe meine Depressionen. Ja, das hat er auch wahrscheinlich gehabt. Ich bin schwach. Petrus hat diese Schwachheiten gehabt, steht sogar in der Bibel, Galater 2, Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm in Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Weißt du, was der gemacht hat? Die Leute von Jakobus kamen, also die Frommen, die Judaisten kamen, hat er sich schnell auf der anderen Seite gesetzt und geheuchelt und sich nicht mehr zu den Heiden bekannt. Ja, schau, Petrus hat geheuchelt und wir machen Fehler. Aber ich sage dir eines, wenn wir bei Jesus sind, wird er unsere Fehler uns nicht vorhalten. Schau her, was du alles getan hast. Nein. Er vergibt unsere Fehler. Schau nicht auf die Juden, schau nicht auf die Frommen. Leb dein Leben mit Jesus einfach weiter. Interessier dich nicht für das ganze Gesindel da. Was denken die Geschwister? Gott wird nicht fragen, was die Geschwister gedacht haben, was die Juden gedacht haben und was die Pharisäer gedacht haben. Er wird fragen, was hast du getan? Ja, und so war Petrus, hast du mich lieb? Lass doch das ganze Gesindel bleiben. Ja, und lass dich selbst nicht verblöden und verstümmeln in aller Liebe. Wenn man sich in Jesus vertieft, in sein Leben, in seine Herrlichkeit, dann wird Jesus immer glänzender und schöner und man will noch mehr von Jesus. Alles andere interessiert mich nicht. Und wenn du die Menschen anschaust, da findest du da einen Runzel und dort einen Fleck und dort was Krummes und Schiefes. Und wenn ich die Leute genau angucke, die haben alle eine schräge Nase irgendwo, verschießt. Ja, und einen schiefen Mund. Du wirst immer einen Makel finden. Aber an Jesus, es war kein Makel. Er war vollkommen. Die Dämonen natürlich, die haben es erkannt, was die Christen nicht erkennen. Lukas Kapitel 4, Vers 34. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist ein Heiliger Gottes. Aber die Christen erkennen das nicht. Würden die Christen das erkennen, was die Dämonen erkennen, wenigstens 5% oder 1%, würden sie das erkennen, da wären sie Riesen im Glauben. Aber die erkennen sich, du bist der Heilige Gottes. Du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Das haben die Dämonen erkannt. Die sind schlauer, wie manche fromme Bruder und Betschwester. Ja, aber das hat Jesus gar nicht gejuckt.
Ich bin der Heilige.
Ich weiß, dass ich das bin. Mir muss niemand erklären. Niemand musste Jesus erklären, dass er der Heilige Gottes ist, dass er Herr ist. Er war es. Und wenn einer das ist, muss nicht erklären, der auch Sonne muss nicht erklären, dass die Sonne ist und was die Sonne alles leistet, was die Sonne alles bringt. Die Sonne gibt so viel Energie frei in einer Minute, was wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen können. Das ist der Herr. Jesus hat so eine Atmosphäre verbreitet, dass selbst die Geister schrien, Jesus, du bist der Heilige Gottes. Sie haben ihn erkannt. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, was die Geister erkannt haben. Wenigstens so viel. Als Jesus gepeinigt wurde, war immer der Herr der Lage. Schau, erkenn den Herrn. Er war immer der Herr der Lage. Und genau das ist, was wir von Jesus lernen sollten. Herr der Lage zu sein, wenn kein Brot da ist, Herr der Lage zu sein, dann fasten wir, dann hungern wir, dann gehen wir durch das Tal, dann halten wir durch. Wir werden schon überleben, glaub mir das. Wir geben uns nicht auf. Jesus war Herr der Lage. Lerne von Jesus hier heute Morgen. Er hat ungeheure Kräfte freigesetzt. Er hat mit der Sünde gekämpft und so ein Widersprechen der Sünde gegen sich erduldet. Leb mit dem Widerspruch. Jesus war der Herr. Komm, nach mir die Sintflut. Rutsch mir den Buckel runter. Könnt mir. Verstehst du, das hat er gesagt und gedacht. Er hat sich nicht gleich großes Theater gemacht. Ja, der hat mich schief angeguckt. Der grüßt mich nicht. Der will mit mir nichts zu tun haben. Ja, Jesus ging weiter. Und er sagt, wenn die euch nicht aufnehmen, schüttelt euer Staub runter und geht in die nächste Stadt. Ins nächste Dorf. Und ihr werdet mit den Städten Judäas nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Lerne von Jesus mit den Einwänden zu leben, was die Leute haben. Ja, ihr seid das und das. Ist egal, was die Leute sagen. Wir wissen, was wir sind, was wir vor Gott sind. Geschwister, wir müssen wissen, was wir vor Gott sind, nicht was wir vor den Menschen sind. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Ja, ein kleiner Haufe. Oder was weiß ich was. Und dann jammern sie und klagen, ja, wir haben kein Geld, wir haben nichts und so weiter. Euer einer wird 1000 jagen. Und zwei werden schon 10.000 jagen. Mehr konnten die Römer sowieso nicht zählen und schreiben. Verstehst du? Die römischen Ziffern und Zahlen. Die konnten nicht mehr schreiben. Aber das war genug. Euer einer wird 1000 jagen und euer zwei 10.000. Lebe mit dem Widerspruch, mit dem Unverständnis der Leute. Das hat Jesus getan. Wenn deine Angehörigen dich nicht verstehen, dein Mann, deine Frau dich nicht verstehen, fang an damit zu leben. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat sich bekehrt bei uns. Sie wusste gar nicht, was los ist, die ganze Geschichte, die Zusammenhänge mit der Familie und so weiter. Die hat sich bekehrt und kommt nach Hause und sagt, ich bin gläubig geworden, habe Jesus angenommen. Und dann fragt der Mann, wo? Beim Pastor Matudis und so weiter, Gemeinde Gottes damals. Dann sagt er, du kommst nicht mehr in mein Haus rein. Und hat Axt genommen und gesagt, ich erschlage dich. Und diese Frau mit 5 Kindern musste sich scheiden lassen, hat sich scheiden lassen, weil die sich bekehrt hat. Verstehst du? Die Menschen verstehen dich nicht. Kannst dich 100-mal bekehren, kannst anständig werden, kannst brav werden, kannst lieb werden. Die werden dich nicht verstehen. Und auch gar nicht wichtig, dass sie dich verstehen. Geh deinen Weg. Ich habe der Frau gesagt, lass dich scheiden. Mit so einem Mann ist gar nicht wert, dass man zusammenlebt. Auch wenn sein Vater mal Pastor war. Nur nebenbei. Lebe mit dem Widerspruch deiner Zeitgenossen. Ja, die Welt wird dich nicht verstehen. Heute ist der Atheismus so weit verbreitet. Sollte dem Herrn etwas möglich sein? Ja, Gott kann nicht mehr helfen. Gott sieht meine Situation nicht. Jesus hat am Kreuz sogar triumphiert. Er war Herr. Er regelt seine Familienverhältnisse, vergibt den Menschen die Schuld. Und als man ihm Essig zu trinken gibt, spuckt er raus. Und sagt, nein, will ich nicht, ich will beim vollen Bewusstsein sterben. Wir brauchen keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ja, das war Jesus. Essig, dass er durchhält, dass er das überlebt. Jesus war hart. Er war hart im Geben und hart im Nehmen. Das war Jesus. Er war Herr. Halleluja. Und dann am Kreuz ruft er aus, nicht mehr, oh, ich kann nicht mehr. Es ist vollbracht. Das ist sind die letzten Worte. Nicht nur, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Wenn das letzte wäre, dann gute Nacht. dann könnte ich nicht an meine Erlösung glauben. Aber das Letzte, was Jesus ausgesprochen hat am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist getan. Ich habe das Gesetz erfüllt. Ich habe den Fluch des Gesetzes überwunden. Jetzt könnt ihr einpacken und nach Hause gehen, ihr Gesetzesleute. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Beim vollen Bewusstsein. Gott will, dass du beim vollen Bewusstsein lebst, beim vollen Bewusstsein stirbst, beim vollen Bewusstsein weitergehst. Ja, beim vollen Bewusstsein. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er war Herr über seinen Geist. Weißt du, viele Menschen sind nicht Herr über ihren Geist. Die lassen da die Geister spazieren, sehen Gespenster, bauen Luftschlösser. Weißt du, was weiß ich, was sie alles mit ihrem Geist machen? Da geistert es ja hier in dem Blechkasten. Und Jesus hat gedacht, was er denken wollte. Und hat Schluss gemacht. Sobald der Teufel kam, mach das. Er sagt, stopp. Du sollst Gott anbeten und ihm allein die Ehre geben. Er hat hart gekämpft gegen die Sünde, gegen die Versuchung. Er war Herr in der Versuchung. So viele Christen sind nicht Herr in der Versuchung. Da läuft ein Weibstück durch die Straße. Verstehst du, sie sind schon angefochten und versucht. Oder ein Mann, oh, der würde mir gefallen. Oder ein tolles Auto, das würde mir gleich kaufen. Jesus hat alles gehabt. Er sagte, ja, ich kann es mir leisten, wenn ich es will. Aber ich will es nicht. Ich brauche es nicht. Zu dem Evangelisten Modi kam mal eine liebe Dame. Damals war Tanzen eine ganz schlimme Sünde. Christen tanzen nicht. Aber heute springen und hüpfen sie wie die Mastkälber in den charismatischen Versammlungen. Guckt es mal nur an. Fallen zu Boden, machen Purzelbäume, was auch immer. In aller Liebe, lasst sie machen. Und dann kommt zur Mode diese liebe Dame und sagt, also ihr Christen tut mir so herzlich leid, ihr dürft gar nichts, ihr dürft nicht einmal tanzen. Dann sagt Mode, wie bitte? In meiner Bibel steht, mir ist alles erlaubt. Dann sagt, als er das sagte, dann sagt die Dame, Mensch, Sie gefallen mir. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich, nicht alles nützt mir, nicht alles dient mir zu meinem Besten. Mir ist alles erlaubt. Ja. Du musst nicht gleich denken, die Welt geht unter, wenn ich eine Zigarette rauche, ein Glas Bier trinke oder mal eine Schnapsflasche austrinke. Manche Leute denken, da sterbe ich. Ach, was habe ich für eine schlimme Sünde gemacht? Nein, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Denk drüber nach. Sei Herr deiner Situation, der Herr deines Geistes, der Herr deiner Gefühle, der Herr deines Körpers, der Herr deiner Gedanken. Ja. Jesus war Herr, hat sich nicht mit den Dingen abgegeben. Jetzt habe ich eine ganz schlimme Sünde begangen. Weißt du, einen Fehler machen, das ist kein Problem. Du bist auch der Herr über deine Fehler. Die korrigierst du nachher. Du bringst in Ordnung diese ganze Geschichte. Sein Leben hat er nicht den Menschen überlassen und auch nicht dem Gesetz, der Natur. Er hat sich selbst beherrscht. Geschwister, so wichtig, dass man sich selbst beherrscht. Und uns an dem fehlt Selbstkontrolle. Das ist eine Tugend, eine Frucht sogar des Heiligen Geistes. Aber wie schwer ist es, sich selbst zu beherrschen. Ich weiß doch an meiner Mutter, wenn sie so Kuchen oder Torte gebacken hat, mit Schlagsahne und Erdbeeren drauf, wenn ich da vorbeiging, hat die Mutter gesagt, nicht berühren. Verstehst du? Die Versuchung war so nahe. Und dann geht man vorbei, ich weiß noch wie heute, da läuft mir der Saft im Mund zusammen. Das ist die Versuchung. Und Jesus war sogar über den Saft im Mund der Herr. Nein, das will ich nicht. Das war, am liebsten wird man da vorbeigehen und mal kosten. Verstehst du? Selbstkontrolle. Mir ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Er hat der Versuchung widerstanden und sogar dem Teufel die Hörner geboten. Und gesagt, du, ich mache nicht alles, was du sagst. Er nahm seine Gedanken nicht an, was der Satan versuchte einzuflüssen. Weißt du, der Teufel kann keine Gedanken lesen, aber er kann Gedanken einpflanzen. Lesen kann er nicht, aber er kann dir sagen, guck mal, all diese Reiche will ich dir geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Er ließ sich nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen. Das war Jesus, er war Herr. Und wir sollten von ihm lernen. Er war Herr über die Verstockung seines Volkes. Die haben ihn nicht angenommen. Er war Herr über die Bitterkeit. Er war Herr über die Fehler der Menschen. Er war Herr über den Kleinglauben seiner Jünger. Wie lange muss ich euch ertragen, Geschwister? Das hat er gesagt, öfters, mehrmals. Er war Herr über seine Familienverhältnisse. Bist du Herr über deine Familienverhältnisse? Die mögen mich nicht. Ja, deine Familie mag dich nicht. Jesu Familie, Jesu Geschwister, sogar Jesu Mutter mochte Jesus nicht. Die wollen ihn zurückholen. Du bist ja wahnsinnig. Die sind extra, die ganze Bagage ist nach Kapernaum gefahren, um Jesus abzuholen nach Nazareth. Hör doch auf mit der Heilerei und Beterei und was weiß ich, dieses Predigen, hör doch endlich mal auf. Du bist ja wahnsinnig. Das haben sie wirklich von Jesus gesagt. Aber Jesus sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist und das tun, was Gott mir aufgetragen hat. Er war der Herr, auch über seine Zukunft. Und Geschwister, wir müssen Herr werden, weil der Herr Jesus Herr ist. Und wir müssen auch herrschen lernen. Herrschen muss gelernt werden. Die meisten können nicht herrschen. Da kommt der Petrus und der Herr Jesus hat erzählt, was alles jetzt passiert. Die nächsten paar Tage, so das Programm mit ihnen geschrieben, so die Kreuzigung und alles, was so kommt als nächstes. Dann sagt Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus? Ich muss gehorsam sein. Satan hinter mir. Jesus lernte Gehorsam und er bewährte sich. In Hebräer Kapitel 5, Vers 8 lese ich gerade. Da heißt es, so hat er, obwohl er Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das ist zu meinem Besten. Das mache ich. Jesus bewährte sich. Ja, der war Herr über sein Äußeres, seine Umstände, sein Leben, sein Gehabe. Er war Herr. Er vergalt nicht Böses mit Bösem. Er war den Menschen gnädig. Komm, puh. Nach mir die Sintflut. Nimm gar nicht so ernst. Am Kreuz hat er sogar vergeben den Menschen. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. In der Bibel kennen wir nur den alten Gott als Rachegott. Blutrünstig. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war das Gesetz. Aber Jesus hat dieses Gesetz durchbrochen am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Ich trage ihnen nichts nach. Das sind Menschen, die dumm sind. Unwissende. Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und wir sollen anfangen, groß zu denken, so wie Jesus gedacht hat, als Herr. Nur als Herr kannst du groß denken. Als kleinkarierter Zwerg kannst du nicht groß denken. Dann nimmst du alles gleich ernst. Dramatisierst gleich alles. Der Herr Jesus war Herr der Stimmungen, der Umstände, der Gefühle. Ja, wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, was er alles beherrscht hat. Er war tadellos. Wir lesen im Alten Testament mit meiner Familie, Gott hat das befohlen, vernichte die Völker, radier sie aus, lösch sie aus, gnadenlos. Und habe gedacht, wie bringe ich das meinen Kindern? Das ist ja schlimmer als Koran, als Scharia. Da lesen wir so fortlaufend rund um, ja, Vers für Vers. Wie bringe ich das meinen Kindern bei? Und bin so froh, dass mein Sohn einfach ins Wort fiel und sagt, Papa, aber das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Die Menschen niedermetzeln ließ, ausrotten ließ, sie gerecht hat. Er war tadellos. Jesus Christus, er rebellierte nicht gegen Gott, gegen die Zulassung Gottes. Er sagte, das muss alles so sein. Auch, ja, ich muss mich taufen lassen. Stell dir mal vor, wenn du den Leuten erzählst, die sollen sich taufen lassen. Ja, ich bin getauft. Die sind nicht getauft, die sind nur besprengelt. Da hätte man genauso Gartenschlauch nehmen können und sie abspritzen, dann sind sie auch getauft. Ja, Massentaufe. Karl der Große hat es gemacht bei den Sachsen. Deshalb sind die Sachsen so stur. Ja, Gott segne die Sachsen. Ja, aber hier keine Massenabfertigung. Jesus kommt an der Taufe, stellt sich sogar ran hinter, und er kommt als Letzter da in der Reihe und er soll getauft werden und sagt, und Johannes sagt, nein, 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 dich taufe ich nicht, dich kann ich gar nicht taufen. Ich bin gar nicht würdig, dich zu taufen. Ich bin nicht mal würdig, dir die Schnürsenkel aufzumachen. Und dann sagt Jesus, aber es gebührt allen Gehorsam, Gott zu erfüllen. Manche sagen, ich werde nie vergessen, in eine Barbara in Augsburg, eine katholische Religionslehrerin, die hat zu mir gesagt, als ich mal so nur nebenbei irgendwo über die Taufe was sagte, da wird sich meine Großmutter im Grab umdrehen. Die gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, dass sie sich umdrehen kann. Verstehst du? Aber die wird sich noch umdrehen, wenn ich mich noch taufe. Und weißt du was? Ich kann die Leute nicht überzeugen. Es kann nur der Herr die Menschen überzeugen. Lass dich taufen. Da gibt es genug Wasser. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe gesagt, ich will dich nicht taufen. Ich bin nicht gesandt, die Leute zu taufen. Ich bin kein Johannes der Täufer, auch wenn ich Johannes heiße. So, und ich bin gerade noch ein paar Tage in Augsburg, in der Stadt, und evangelisiere. Da kommt diese Barbara. Ist der Pastor noch da? Ja, um was geht's? Ich möchte getauft werden. Und dann rede ich mit der Frau und sage, wieso? Sie wollten ja sich nicht taufen lassen. Ihre Großmutter dreht sich noch im Grab um, wenn sie sich taufen lassen. Doch, ich muss getauft werden, unbedingt, und zwar heute noch. Ich sage, wieso denn? Dann hat sie mir erzählt, sie hat heute Nacht einen Traum gehabt. Manchmal spricht Gott durch Träume, weil er auch der Herr der Träume ist. Halleluja. Ja, der Herr kontrolliert auch unseren Geist. Und sie hat in der Nacht geträumt, sie ist bei der Messe, katholischem Gottesdienst, und sie betet, hat die Augen zu, und dann macht sie die Augen auf, und dann sieht die ganze Leute, die bei der Messe sind, sind alle aufgehängt und hängen in der Luft. Und sie ist nur die Einzige, die noch auf dem Boden ist. Dann auf alle vier krabbelt sie raus aus dem Gottesdienst, und ihr war klar, hier gehöre ich nicht hin, in diesem Zirkus. Und er wollte getauft werden. Als Religionslehrerin hat ihre Arbeitsstelle nachher verloren. Ja, kann nicht mehr katholisch sein. Du siehst, Taufe ist ein Politikum. In aller Liebe. Jesus war Herr, und es gebührt allen Gehorsam zu erfüllen. Mach, was du willst. Wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du es tun. Aber so viele Christen machen Herr, 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 Herr und bellen. Und Jesus sagt, es reicht nicht aus. Es werden nicht alle die Herr, 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 Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Die meisten Herr, 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 Herr und tun nicht, was er sagt. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns ins Herz, gehorche ihm. Sei gehorsam, so wie Jesus dem Vater gehorsam war. Ja, gehorche. Er geht seinen Weg schnurstracks, egal was der Teufel sagt, egal was die Juden sagen, egal was die Menschen sagen, egal was die Sünder sagen, er geht seinen Weg. Matthäus Kapitel 26, Vers 45. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück, damals im Garten Gethsemane. Du siehst, wie lieb die Christen sind. Wenn es darauf ankommt, spennen sie alle. Kann sie alle abschreiben. Dann kommt er, Jesus ringt, schwitzt Wasser und Blut. Und dann kommt er zurück und sagt, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Ihr schlaft immer noch. Steht in der Bibel. Jetzt ist doch die Stunde soweit. Des Menschen Sohn wird bald den Gottlosen überliefern und so weiter. Und ich pennt immer noch. Geschwister, wir erkennen nicht die Zeichen der Zeit. Wir sind in der Endzeit sehr weit voraus. Die Chinesen, die bauen die Seidenstraße, und die Bibel sagt, da wird eine Schale ausgegossen über den Strom Euphrat. Der Strom Euphrat vertrocknet, und der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne des Ostens wird bereitet. Bis nach Düsseldorf, bis nach hier nach Spanien, nach Portugal runter wird die Seidenstraße gehen. Die Chinesen bauen die Seidenstraße. Was anderes, Waldsterben. In der Bibel heißt es, ein Drittel der Bäume werden sterben. Was du heute liest, das ganze Klimatheater, die Bäume, die sterben. Sibirien, Alaska, Nordkanada, da brennen die Wälder. Gut, die haben immer mal gebrannt. Das ist nichts Neues. Aber jetzt brennt es massiv, und plötzlich gibt es wenig Grün. Und hier bei uns auch, da vertrocknet alles. Das grüne Gras. Wir sind mitten in der Gerichtsphase, in der Endzeit. Wacht auf, ruft uns die Stimme, hat Martin Luther geschrieben, als die Türken vor Wien standen. Jetzt ist es viel, viel weiter. Erkennt, und sie schlaft immer noch. Ruht noch ein wenig. Ja, wir haben noch so viel Zeit. Mein Herr kommt noch lang nicht. Mein Herr, verstehst du? Dein Herr. Wir sollen bereit sein. Der Herr kommt in einer Stunde, wo wir nicht meinen, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der Dieb wird sich nicht anmelden, der schickt dir keine SMS und der schickt dir keine Mail und er wird dich nicht anrufen. Du, heute Nacht breche ich bei dir ein. Der ist plötzlich da. Und die, die bereit waren, die gingen mit ihm hinein. Jesus, der Reine, der Heilige, wurde in den Händen der Sünder ausgeliefert. Ja. Und er ist Herr geblieben in der Situation. Nehmt mich und lasst diese gehen. Bist du auch so eingestellt für deine Geschwister, für deine Brüder? verstehst du, was geht mich der an? Nein, Jesus sagt, nehmt mich. Ich leide lieber für meine Geschwister. Ich leide lieber für meine Jünger. Nehmt die. Nehmt mich und lasst diese gehen. Und Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Damit auch der Selbstmörder gerettet werden kann. Wir haben manchmal Probleme mit Selbstmördern. Aber diese Stelle, Gott hat zu mir mal gesprochen. Ich bin ganz junger Pastor, vielleicht 2 Monate Gemeindeprediger in Stuttgart. Da habe ich den ersten Fall zu beerdigen, eine Selbstmörderin, die im Suff die Treppe runtergefallen ist oder runtergesprungen ist. Die musste ich beerdigen. Und die haben nicht gewusst, was soll ich sagen, was soll ich predigen. Aber Gott hat mir gerade diese Stelle gegeben. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Jesus ist auch für solche Menschen gestorben. Ja. Dieser nimmt die Sünde an. Die schlimmsten Menschen. Ich möchte dich nicht erraten. Spring zum Fenster raus und bring dein Leben um. Bring dich um. Nein. Aber Jesus ist auch für solche Menschen gestorben, damit du in Frieden ruhen kannst. Vielleicht in deiner Familie. Sagst du, wieso? Ich habe einen Fall gehabt in Stuttgart, in Heilbronn, einen Fall gehabt aus einer christlichen Familie. Da sind Familienangehörige, Pastoren, eine Geschäftsfamilie, eine von Geschäftsleuten. Der Sohn nimmt sich das Leben. Keiner wollte den beerdigen, nur der Matthäus. Nun gut, ich habe den beerdigt, weil die Mutter in meiner Gemeinde war. Ich habe den Jungen beerdigt. Aber ich weiß noch, wie heute, wie die alle so fromme Pharisäer standen. Wie traute sich Evangelikale natürlich. Wie traut es sich, Selbstmörder zu beerdigen? Gott liebt auch die Selbstmörder, die mit dem Leben nicht zurechtgekommen sind, welcher Form auch immer, die nicht Herr ihrer Lebenslage gewesen sind, die von Jesus nichts gelernt haben. Das Schöne war, dieser Junge war bei mir kurz vorher bei mir in der Seelsorge und in der Jugendstunde, und ich weiß noch, Lothar hieß er. Er hat sein Leben Jesus übergeben und so weiter, und ein paar Tage später nimmt er sich das Leben, weil er mit dem Leben nicht zurechtkommt. Er wollte unbedingt mit seinem Vater sprechen, aber sein Vater sagte, diesen Lump will ich gar nicht sehen. Obwohl der ein gutes Abitur hatte, gut in der Schule war, aber der Vater wollte mit ihm nichts zu tun haben. Du weißt gar nicht, was vorher passiert ist. Der ist an seinem Vater gestorben, weil er ihn nicht sehen wollte. Aber Gott kennt die Menschen. Er ist Herr über jede Situation. Lob und Dank. Er nimmt die Sünde an. Jesus ist Retter und Richter zugleich. Die ganze Weltgeschichte und so weiter hat bisher solch einen Typ nicht kennengelernt wie Jesus. Der vergibt die Sünden, ist gnädig und barmherzig, aber er ist sehr streng und korrekt. Jesus bietet dem Teufel die Stirn. Und wer Jesus sieht heute, und Geschwister, er sieht den Herrn, er sieht den Sieger, den Überwinder, der triumphiert, den Mächtigen. Ja, studier mal die Geschichte Jesu in den Evangelien. Lies nicht irgendwie bibelkritische Bücher, guck auch nicht im Fernsehen. Auch beim Bibel-TV gibt es so viel Mist, in aller Liebe. Wenn ich dir alle Filme durchgehe mal, da wird so viel Unsinn verzapft. Von der Ökumene, von der Allianz und so weiter. Ja, alle werden in einen Topf geworfen, alle sind gut, alle sind wunderbar, alle sind herrlich. Nicht alles ist Gold, was glänzt, da ist so viel Dublé. Jesus hat mitten unter den Sündern, den scheinheiligen Juden damals, unbeirrt, beharrlich, standhaft seine Geschichte verwirklicht, ob es denen passt oder nicht. Jesus geht seinen Weg weiter, ob die ihn mögen oder nicht mögen. Und genau das ist Jesus, das Herr. Werde auch solch einer wie Jesus, dass du Herr der Situation bist und unbeirrt deinen Weg weitergehst, ob die das mögen, ob das in ist oder nicht in ist. Mir ist vollkommen Schnuppe. Mir ist vollkommen Schnuppe. Letztendlich zählt, was Gott sagt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem soll dir wohlgefallen haben. Philipper Kapitel 2, Vers 6. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt es nicht selbstsüchtig daran festzuhalten, wie Gott zu sein. Das war Jesus, obwohl er Herr war, hat nicht den Herrgott gespielt. So viele Christen spielen Herrgott. Ich kann alles, ich kann alles. Und dann singen sie laut. Ich denke nur an Billy. Ich kann alles, aber jetzt kommt eine Stunde, wo du gar nichts mehr kannst. Da sitzt du wie er im Rollstuhl. Und er wäre gerne zu uns nach Deutschland gekommen,
Aber ja, seine Tochter hat ihm sogar die Scheckkarte weggenommen. Der hat schon alles gebucht gehabt. Verstehst du, aber er hat sich eingebildet, ich kann alles. Du kannst gar nichts. Auch bei, du bist begrenzt und ich bin begrenzt. Wir sind alle begrenzt. Ich kann alles. Ich kann alles. Ja, red nicht so frech. Ich kann alles. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, sagt der Herr. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wie gerne wäre Billy hier in unserer Mitte. Wie oft hat er geplant und ist nur bis nach Mainz gekommen, da wo er jemand hatte, die ihn betreuen konnte. Und nicht weitergekommen. So, er hielt nicht gleich, Gott zu sein. Nein, er verzichtete drauf. Und er wurde ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir, wie du und ich. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer sogar. Er war Gott gehorsam bis zum Tode, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Vor Jesus müssen sich einmal alle Knie beugen im Himmel und auf der Erde und in der Totenwelt. Und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Er ist Herr. Jesus, der wahre Herr. Er kann sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich kann alles, aber ich nicht. Er. Halleluja. Und deshalb hör auf mit diesem Vollmachtsfimmel. Ich kann alles. Du wirst noch, Gott wird dir so zeigen, dass du gar nichts kannst. Plötzlich liegst du auf alle vier. Plötzlich liegst du im Bett. Ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Und dann stampelst dich. Dann hängst du am Tropf. Verstehst du, ich kann alles. Dann zeig mal, dass du alles kannst. Ich rede hier Tacheles. Viele verstehen das nicht. Viele kennen den Herrn nicht. Und Gott lässt es zu, dass du nichts mehr kannst. Dass du sogar gefüttert werden musst. Oder sogar noch künstlich ernährt. Als wenn es eine Kunst wäre, dann einen Schlauch im Bauch zu haben. Künstlich ernährt. Ich kann alles. Und Gott zeigt uns, wenn wir uns was einbilden, weißt du, solche Vollmachtsglauben, wie viele Christen. Ich habe in Stuttgart einen Oberkriminalinspektor gehabt in der Gemeinde und der war auch so ein religiöser Fanatiker und Gott straft die religiösen Fanatiker, ganz schön und ganz saftig. Und der hat Blutvergiftung gehabt. Er hat gesagt, Bruder, du musst zum Arzt gehen. Nein, der Herr ist mein Arzt. Und hat mir widersprochen, auf mich geschimpft. Pastor Matthäus, der hat keinen Glauben und schickt mich zum Arzt. Er hat gesagt, Bruder, du musst zum Arzt gehen. 14 Tage später war er tot. Ja, das zahlt sich nicht aus. Gott hat die Ärzte gegeben. Ich möchte nicht nur für die Ärzte Reklame machen. Ich bin Gott dankbar für die Ärzte, dass es sie gibt. Dr. Lukas war auch ein Arzt und Paulus hat ihn mitgenommen auf seinen Reisen. Ja, aber so viele Menschen, die denken, ja, ich kann alles. Und dann krepieren sie und dann sterben sie und dann wundern sie sich, wenn sie dann im Leichenhaus liegen. Auch die Toten kriegen noch was mit. Glaub mir das. Hätte ich bloß damals dem Pastor zugehört, wäre ich zum Arzt gegangen. Man hätte das Blut austauschen können. Ich habe einen anderen Bruder in der Gemeinde gehabt. Der war Eisenbahner, hat einen Spiegel so, früher hat man so Spiegelchen so gehabt, also einen Spiegel in der Tasche gehabt und den Spiegel irgendwie zerdrückt und sein Blut wurde vergiftet mit Quecksilber und sein Blut wurde ausgetauscht und der hat lange Zeit gelebt. Einer davon ist auch Werner Heuchelbach, der hat auch Blutvergiftung gehabt, auch so durch mit so Spiegel oder so was ähnliches. Ja, und der hat Gott noch gedient auf wunderbare Art und Weise. Aber er war nicht verrückt. Leute, ich möchte euch zurückholen von dieser ganzen religiösen Verrücktheit, charismatischen, pfingstlichen Verrücktheiten. Und sie werden krank und sie sterben, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Wer ist Jesus? Satan muss entmachtet werden. Und zwar indem wir vernünftig werden. Er ist Herr. Er hat das letzte Wort. Und wenn er mir sagt, und mein Pastor mir sagt, und ich bin überzeugt, und ich denke, als Pastor meine ich bestimmt gut mit meinen Leuten. Ich habe nichts davon, ob du krepierst oder lebst oder nicht lebst. Ich habe nichts davon. Ich lebe, weil Jesus lebt. Aber ich möchte dir raten. Nimm den Rat an. Und wo Ratgeber fehlt und mangelt, da ist Verrücktheit am Werk, Dummheit am Werk, Krankheit am Werk, Lass sie beraten. Und ich höre gern, was der sagt und was jener sagt und was dieser oder jene sagt. Ich tue nicht alles, was sie sagen, aber ich höre mir an. Mancher hat was Gutes zu sagen. Sogar Narren, Verrückte sagen die Wahrheit. Ja, ich horch so einen Deppen da auf der Straße an, was der mir erzählt. Und er sagt, ja, prima, ich denke drüber nach. Und weiß Gott, will zu uns reden. Wir sollten einfach Gottes Reden vernehmen. Er ist Herr. Und er schickt die richtigen Leute in unsere Nähe. Jesus hat den Satan entmachtet. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er ist Herr über jede Situation. Kann sogar durch verschlossene Türen gehen. Denk an nach Ostern, was da alles passiert ist. 40 Tage lang. Jesus erscheint tagtäglich. Nicht nur am Sabbat. Oder wenn die Jünger zusammenkamen am ersten Tag der Woche. Tagtäglich ist er ihnen erschienen. Er ist Herr. Nimm das zu Herzen und lass dir was sagen. Und ich bin so Gott dankbar für meine Geschwister, für meine Brüder. Auch wenn sie komisch waren. Auch wenn sie mir Dinge gesagt haben, wo mir gar nicht geschmeckt haben. Ich habe es nicht angenommen und habe mir gezeigt, ja gut, ich nehme das an. Aber in meinem Herzen habe ich das bewegt. Maria bewegte all die Worte in ihrem Herzen, was die Knechte erzählt haben. Und horch dir, was die Knechte Gottes dir erzählen, die mit dir gut meinen, die dich lieb haben, ja, die dir das Wort Gottes verkündigt haben. Ja, sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen, was man über Jesus hörte. Und viele Christen wundern sich, bei mir funktioniert das nicht. Warum? Sie hören nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes. Glaubt nicht, dass der Heilige Geist vom Himmel spricht. So, Herr, mach du das, das und das und das und das. Nein. Der Heilige Geist spricht nicht vom Himmel, der spricht zu meinem Herzen und er benutzt Menschenmund. Der benutzt Menschen wie du und mich. Ja, und Gott spricht durch Menschen zu uns. Ich denke nur, ich werde nie vergessen, diesen großen Mann mit der Hornbrille, liest ein Traktat, kennst du Jesus und kommt zu mir zurück und sagt, mein Herr, Dankeschön für das, Sie haben gut geschrieben, kennen Sie Jesus? Natürlich kenne ich Jesus, was wollt ihr denn? Und was? Aber zu Hause im Bett redet der Heilige Geist zu mir. Oder wie der alte Bruder zu mir kam. Bruder, du, das heute Nacht habe ich von dir geträumt. Ist gut, dass du von mir träumst. Hoffentlich was Gutes. Ja, und dann sagt der Herr hat zu mir gesprochen heute Nacht. Du zerarbeitest dich in der Menge deine Wege. Und er hat gesagt, Otto, prima, Dankeschön. Ich habe es verstanden. Verstehst? Wichtig ist, dass wir verstehen, was der Herr sagt. Die meisten verstehen es nicht. Selbst wenn sie die Bibel lesen, selbst wenn man sie mit der Nase draufstößt, kapieren sie immer noch nicht. Jesus ist Herr. War Herr über die Tiefen, über die Höhen. War der Herr über jede Situation seines Lebens. Und wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und Jesus kennst, dann bist du Herr auch in jeder Lebenslage. Ja, auch wenn der Teufel Überstunden macht. Die meisten Christen, denen fehlt das Bewusstsein, Jesus ist der Herr in meinem Leben, in meiner Situation. Er hat alles unter Kontrolle. Sie glauben, der Teufel jagt mich hin und her. Nein, der Herr ist es, der dich führt und leitet. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich kenne den Herrn. Vergiss es. Denk an die Söhne von Skephas. Im Namen Jesus, den Paulus predigt. Veraus, Teufel! Und weißt du, was passiert ist? Verstehst du? Da war der Teufel da und haben denen die Hosen runtergezogen, die zerkratzt und verschandelt. Ja, was ist da los? Haben wir keine Vollmacht? Die Geister kennen. Die Geister wissen ganz genau, ob einer Vollmacht hat oder nicht. Und wir haben nur Vollmacht, wenn der Herr Herr ist für mein Leben. Wenn der Herr dir nichts zu sagen hat, hast du auch keine Vollmacht, keine Autorität. Der Herr weiß. Die Geister wissen es. Und deshalb heißt es in der Bibel, unterordnet euch Gott. Und dann könnt ihr erst dem Teufel widerstehen. Versuch's nicht, einfach zu sagen, im Namen Jesu. Da kriegst du eine Ohrfeige, dann kullerst durch die Gegend. So viele Christen nehmen sich den Mund voll. Im Namen Jesu. Vor allem Charismatiker und Pfingstler in aller Liebe. Und denen geht's so dreckig. Verstehst du, die fahren durch die ganze Welt von Konferenz zu Konferenz. Och, wie kann ich Kraft, wie kann ich Vollmacht, wie kann ich Autorität bekommen? Ich weiß es wie. Unterordne dich Gott. Lass Jesus Herr sein in deinem Leben. Dass du sagen kannst, ja, der Herr hat es mir gegeben, der Herr hat es mir gesagt, der Herr hat es mir gezeigt. Ja, der Name Jesus. Das ist dieser Schlüssel, nicht nur im Namen Jesus, der Jesus, Herr Jesus muss der Herr sein. Paulus sagt, ich habe nicht mich mit Fleisch und Blut besprochen, ich habe es vom Herrn empfangen. Oder der alte Hiob, hör mal, was er sagt. Bisher habe ich nur von dir vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Er ist durch Tiefen gegangen, hat Gott erfahren. Was sagt Jesus in Johannes 13, 13? Ihr nennt mich Meister und ihr sagt auch recht so, denn ich bin es. Und er sagt, tut, was ich euch befohlen habe. Fang an, das zu tun, was er sagt. Und dann sagst du wie Paulus, nun ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das braucht Zeit, bis du das kapierst. Er ist Herr. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde. Da sehe ich so viele kaputte Vögel, christliche Vögel, religiöse Vögel. Vögel sind schöne, bunte Vögel, aber die liegen auf dem Boden, sind flach, haben einen Schlag irgendwo, verstehst du, da hängen sie und kommen nicht weiter. Es braucht Zeit, bis Jesus in einem geboren wird, bis er Herr wird, bis er die Kontrolle übernimmt, bis man das tut, was er uns sagt. Ja, meine Schafe kennen meine Stimme, die verstehen mich, sagt der Herr Jesus. Maria, was sagt die Maria, Mutter Maria? Mir geschehe, was du, wie du gesagt hast. Das ist, Jesus ist Herr, auch wenn es ein Baby ist und noch gar nicht geboren ist. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Äußerlich ist für sie die ganze Welt zusammengebrochen, als der Engel sagt, du wirst schwanger werden. Aber sie sagt ganz frei, mir geschehe, wie du gesagt hast. Weißt du, wenn Gott zu dir was sagt, wenn Gott dir etwas offenbart, wenn Gott in deinem Leben etwas wirkt, dann bricht die Welt zusammen für dich. Der Josef will mit dir nichts mehr zu tun haben. Alle lassen dich hängen. Sogar der Frömmste, dein Verlobter. Verstehst du, das alles passiert. Und da kommen nur Probleme. Bei der Maria kamen nur Probleme. Als sie sagte, ja Herr. Ja Herr. Und lerne ja Herr zu sagen. Yes Lord. Ich bin begeistert gewesen über einen Grabstein. Grabsteine können mich auch manchmal begeistern. Und manche Grabsteine haben eine ganze perfekte Botschaft in sich. Ich bin gerne auf dem Friedhof und lese die Grabsteine, was die alten Grabsteine, was die alles so in sich hatten. Wer hier ruht. Und so weiter. In der Westminster Abbey in England, als ich dort bin mit meinem Sohn, da gehen wir durch dieses Museum da und da steht ein verwitterter Grabstein und da stand, was man rauslesen konnte, Yes, Lord. Ich habe mir lange Zeit überlegt, wer lag wohl darunter? Ein König? Ein Bauer, vielleicht ein Missionar, der einfach Yes, Lord gesagt hat. Ja, wann hast du zum letzten Mal Yes, Lord gesagt in deinem Leben? Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Viele murren, knurren, widersprechen und so weiter. Und die wollen Jesus nicht wahrhaben in ihrem Leben. Und Jesus gab Gott recht. Yes, Lord. Ja, Herr. Ich mach's, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich mach's. Yes, Lord. Ist Jesus wirklich unser Herr? Tun wir, was er uns sagt? Wer und was beherrscht unser Leben? Wer hat Vorrang in unserem Leben? Denk drüber nach. Du musst mir keine Antwort geben. Ich habe nichts von deiner Antwort. Kannst mir auch schreiben, wenn du willst. Aber das bringt mir nichts. Niemand kann zwei Herren dienen, hat der Herr Jesus gesagt. Wir können nicht der Angst und Jesus dienen, Sorge und Jesus dienen, Krankheit und Jesus dienen. Ja. Wir können nicht den Weg Gottes gehen und den Weg der Gottlosen. Wir können kein Doppelleben führen. Wir müssen uns entscheiden, entweder so oder so. Entweder ist der Teufel mein Herr und ich frage mich, was bietet mir der Teufel? Und dann frage ich mich, Jesus, was bietest du mir? Was habe ich von dir? Wenn du keine Gebetserhörung hast, und wenn Gott dir nicht hilft, wenn Gott dich nicht durchführt, wenn Gott dich nicht bewahrt, dann ist er nicht dein Herr. Wir müssen also die Ergebnisse sehen. Er ist bei mir. Wer kontrolliert mein Leben? In wessen Auftrag lebe ich? Für wen lebe ich? Für wen arbeite ich? Wessen Befehle führe ich aus? Auf wessen Wort achte ich? Wessen Wort ist mir wichtig? Für wen nehme ich mir Zeit? Für Hans Urs nehme ich mir keine Zeit. Aber für den Herrn. Verstehst du? Der Diener ist nicht größer als sein Herr. Bilde nichts ein. Dies hat uns vorgelebt. Der Wille Gottes, mir geschehe, wie du willst, Herr, dein Wille. Hat sogar Jesus ringen müssen im Garten Gethsemane, hat den Willen Gottes ausgeführt in jeder Phase. Die erste Liebe. Was ist die erste Liebe? Nicht mein Partner, Partnerin, sondern die erste Liebe muss der Herr sein. Der erste Gedanke, den ich morgens habe, oh Herr, mein Herr, mein Herr. Und mein letzter Gedanke, gute Nacht, mein Herr. Verstehst du? Erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Wir sollten wirklich voll der Herrlichkeit Gottes sein. Und niemand und nichts dem Herrn vorziehen. Der Herr Jesus hat uns geliebt, grenzenlos. Ein Schwerkranker liegt im Sterben und er fasst den Arzt an der Hand und sagt, Herr Doktor, mir ist so bange vor dem Sterben. Sagen Sie mir doch, Herr Doktor, was wartet auf mich nach dem Tod? Wie wird es sein auf der anderen Seite, wenn ich drüben bin, also im Jenseits? Dann sagt der Doktor, ich weiß es nicht. Und er ist ganz entsetzt. Sie, Herr Doktor, wissen es nicht? Sie wissen es nicht? Flüsterte der Sterbende. Statt ihm eine Antwort zu geben, geht er zur Tür, macht die Tür auf und da kommt sein Hund rein. Und der Hund springt gleich auf sein Herrchen und er ist sonst nie ins Sterbezimmer gekommen oder in das Wohnzimmer dort gekommen. Der war immer draußen an der Bude angebunden. Der Hund springt rein und freut sich, sein Herrchen zu begrüßen. Und dann, ja, er zeigte sich, dass er sich überaus freute, sich über seinen Herrn wiederzusehen. Denn er hat eine ganze Weile seinen Herrn nicht mehr gesehen, weil er krank, schwer krank war und im Sterben lag. Und jetzt wandte sich der Arzt an diesen Schwerkranken und sagte, haben Sie das Verhalten des Hundes beobachtet? Haben Sie das Verhalten des Hundes beobachtet? Er war vorher noch nie in diesem Raum. Kennt nicht die Menschen, die hier wohnen oder sich aufhalten. Er kennt die Menschen nicht. Aber er wusste, wer sein Herr ist. Er wusste, wer sein Herr ist. Und auf der anderen Seite wusste, dass der Herr liegt. Warum sprang er so fröhlich und sofort so schnell durch die Tür hinein? Sehen Sie, auch ich weiß nichts, was auf der anderen Seite ist, aber ich kenne meinen Herrn. Und wenn Sie Ihren Herrn kennen, müssen Sie keine Angst haben. Sie werden sofort den Herrn erkennen. Wir haben ein sehr schönes Lied, das werden wir gleich singen. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht und dann heißt es in diesem Chorus, oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist auf Erden schon mein, Halleluja. Er ist auf Erden schon mein. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du mein Herr bist und ich kenne dich schon so gut, schon so viele Jahre und ich predige von dir, ich lese von dir, ich liebe dich, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei mir bist und ich weiß, du hast alle Macht und alle Gewalt, alles ist dir möglich, ich kenne dich und du kennst mich durch und durch, Herr Jesus, ich danke dir dafür. Wir sind gute Freunde, schon so viele Jahre und ich habe dich nicht verlassen und du hast mich nicht verlassen und ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn, kann ich hier auch einfach sagen, niemand und nichts kann mich von der Liebe und der Güte des Herrn trennen, niemand kann mich aus deiner Hand reißen, die Liebe Gottes ist so groß und so mächtig. Oh, wie gut es ist, lieber Jesus, dass es dich gibt. Oh, ich danke dir. Segne meine Hörer, wo sie auch überall sind, und gib ihnen eine große Liebe zu dir, und dass auch sie sagen können, Jesus ist mein Herr. Amen. Preis dem Herrn.